Wir bieten euch Perspektive.
Der Camp Podcast.
Herzlich willkommen im Camp Feuerbach.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast, der 7. Ausgabe von unserem Camp Podcast. Heute möchte ich mal einsteigen mit einem Zitat von einem Jugendlichen und ich lese euch das einfach mal kurz vor. Die Kontrollen und Übergriffe gehen so weit, dass die Jugendlichen, die Migrationshintergrund haben, einen Hass auf die Polizei bekommen. Nur weil man einen Bart hat und nicht schick angezogen ist, nehmen die blauen Freunde uns ins Visier. Während die Medien und die Polizei nach irgendwelchen Motiven suchen, drehen sie es so, wie es für sie passt. Was letzten Samstag passiert ist, ist eine Tragödie. Dass Menschen ihre Stadt zerstören, ist für mich unverständlich. Die Jugendlichen sind wütend und fühlen sich nicht akzeptiert. Deshalb lehnt man sich gegen Polizeigewalt auf. Ja, wie ihr vielleicht an dem Zitat hören könnt, wollen wir heute ein bisschen über das Thema, über Samstag sprechen einfach, über was da so passiert ist oder wie es vielleicht auch so weit kommen konnte. Und was damit einhergeht, sind eben die Themen Racial Profiling und Polizeigewalt. Genau, und dazu haben wir uns heute einen Gast eingeladen, der heißt Markus. Und vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor.
Ja, also hallo, vielen herzlichen Dank, dass ich hier zum Podcast eingeladen worden bin. Ich heiße Markus Textor und ich bin Sozialarbeiter, auch von Beruf, habe also selber auch recht viel mit Jugendlichen zu tun. Momentan die letzten Jahre arbeite ich aber als Doktorand und schreibe eine Studie, in der geht es um Racial Profiling und missbrauchte Polizeigewalt, also auch rassistisch motivierte Polizeigewalt. Und mich interessiert dabei die Frage, wie Jugendliche Racial Profiling und missbrauchte Polizeigewalt erleben und welche Handlungsfähigkeiten und Widerstandsstrategien sie diesbezüglich entwickeln.
Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was Racial Profiling ist?
Ja, genau, das kann ich machen. Zuvor möchte ich aber noch kurz was zum Begriff Polizeigewalt sagen. Also Polizeigewalt ist ein bisschen schwieriger Begriff, wie ich rausgefunden habe, weil die Polizei, die darf ja faktisch Gewalt anwenden. Also die Polizei ist die einzige Organisation in Deutschland, jetzt mit Ausnahme von Militär oder so, aber das wird eigentlich nicht angewandt, die Gewalt anwenden darf. Also die Polizei darf eigentlich Leute auch schlagen. Das ist von dem her legitim und von daher versuche ich von missbrauchter Polizeigewalt zu sprechen, weil das geht auch nur bis zu einem gewissen Maß, dass die Gewalt anwenden darf und es darf auch nicht willkürlich passieren. Aber Polizeigewalt ist in erster Linie was, was die Polizei eigentlich machen darf. Und hier haben wir schon eigentlich das größte Problem. Wir müssen nämlich benennen, wann die Gewalt überschreitet. So. Und jetzt zu dem, was Racial Profiling ist. Racial Profiling, der Begriff kommt aus den USA und der hat sich jetzt auch trotz der bisschen schwierigen Schriftweise, weil racial lässt sich ja in Deutsch nicht so gut übersetzen, weil das würde ja rassisch heißen und das Profiling ist ja nicht rassisch, sondern rassistisch. Es lässt sich also ein bisschen schwierig übersetzen und ich nehme da immer eine Definition von einer ganz fitten Gruppe aus Berlin, also die Kampagne Opfer rassistischer Polizeigewalt und ich würde es gleich mal vorlesen. Aber ich sag's nochmal kurz, also betroffen von Racial Profiling sind Menschen, die von der Polizei rassistisch markiert werden. Und diese rassistische Markierung wird auch Rassifizierung oder Rassialisierung genannt. Also da geht es nicht darum, dass das wie es auch im Grundgesetz hier ist, eine Rasse ist, weil Rassen gibt es nicht, sondern die sind rassistisch markiert. So, und jetzt die Definition von dieser Kampagne, die ich euch übrigens sehr empfehlen kann, auch wenn ihr selber mal Erfahrungen mit Racial Profiling oder rassistisch motivierter, missbrauchter Polizeigewalt macht. Die helfen euch, das sind wirklich Fachleute, die auch in der Beratung fit sind. Und die haben meine Definition gemacht, die ich sehr hilfreich finde. Da sagen die, im polizeilichen Kontext wird damit die bewusste oder unbewusste Erstellung eines verdächtigen Profils bezeichnet, bei dem rassialisierte Merkmale wie eine bestimmte Hautfarbe, Haarfarbe oder religiöse Symbole maßgeblich handlungsleitend für polizeiliche Maßnahmen wie Kontrollen, Durchsuchungen, Ermittlungen und oder Überwachung werden. Und jetzt hat die Definition aber noch einen kleinen Zusatz, den ich sehr wichtig finde, weil man hat oftmals den Eindruck, Racial Profiling bezieht sich nur auf Polizeikontrollen, also jemand wird rassistisch markiert, läuft die Straße entlang oder ist am Bahnhof, dann wird er freundlich nach seinem Personalausweis gefragt. Dann kann der weitergehen, so ist es nämlich nicht. Und deswegen geht das Zitat auch noch weiter. Die Diskriminierung, Stigmatisierung und Gefährdung von schwarzen Menschen, People of Color und MigrantInnen durch die polizeiliche Praxis des Racial Profiling beschränken sich daher nicht auf die rassistische Kontrollsituation. Sie gehen weit darüber hinaus, weil auf die Kontrolle nicht selten physische Polizeigewalt und Beleidigungen folgen, weil der Korpsgeist im Polizeiapparat die Täter schützt, weil rassistische Rechtsprechung die Opfer oftmals als TäterInnen abstempelt und weil Medienbilder und rassistische oder rassismusoffene Gesetze die Praxis legitimieren. Also man sieht, da hängt ganz schön viel dran. Das ist nicht nur eine beliebige Kontrollsituation, sondern da gibt es auch ein gesellschaftliches Verhältnis, das dahinter steckt. Und das heißt Rassismus. Genau, weil du ja gefragt hattest, wer davon betroffen ist. Also so Herkunft, Alter, Geschlecht und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob man da eine generelle Aussage drüber treffen kann. Also es gibt keine Statistik oder so. In den USA ist es zum Beispiel anders. Aber in Deutschland gibt es sowas nicht. Also die Polizei hat keine Datengrundlage, wo sie quasi selber notiert, wen sie jetzt alles kontrolliert hat. Von daher kann man das nicht sagen. Aber aus der Community heraus ist es ganz bunt gefächert. Also es machen ja verschiedene Leute Rassismuserfahrungen. Und die meisten Leute, die Rassismuserfahrungen machen, haben auch schon mal Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Also man kann da schon sagen, dass es die Leute trifft, die Rassismuserfahrungen machen. Was das Alter anbelangt und das Geschlecht, also ich in meiner Studie untersuche ich sowohl was Jungen und Mädchen für Erfahrungen machen. Und es ist auch so, dass Mädchen auch Erfahrungen mit Racial Profiling und Polizeigewalt machen. Also es wird oftmals so dargestellt, dass das nur junge Männer oder Jungen wären. Das konnte sich nicht bestätigen. Also es gibt wirklich auch Mädchen, die Erfahrung machen. Es wird öfters gesagt, dass Jungen öfters die Erfahrung machen. Man kann sich da, also es gibt keine Statistik darüber, wie das nun wirklich ist. Das kann schon sein, aber ich kann darüber auch keine Aussage treffen. Auch nicht in Bezug auf das Alter. Was man aber in Bezug auf das Alter sagen muss, natürlich sind Jugendliche häufiger betroffen, weil die sind ja auch häufiger draußen. Also das ist ja, ihr kennt es wahrscheinlich selber, ihr seid gerne irgendwo draußen unterwegs, auch mal am Wochenende, auch mal abends, vielleicht wird auch mal was getrunken oder so. Und draußen trifft man die Polizei natürlich weitaus häufiger, als wenn man jetzt drin sitzt, wie jemand, der älter ist oder so und zu Hause fernschaut. Also das sagt natürlich schon, dass jüngere Leute da häufiger von betroffen sind oder Leute, die mehr unterwegs sind.
Kannst du erklären, wie es dazu kommt, dass es das gibt? Oder ist das was sich entwickelt hat über Jahre?
Ja, also wie ich vorhin schon gesagt habe, also dem liegt ein gesellschaftliches, wie man sagt, Macht- und Herrschaftsverhältnisse zugrunde. Das heißt Rassismus. Also das funktioniert natürlich in der Wechselwirkung auch mit anderen Verhältnissen, wie zum Beispiel Sexismus und Klassismus und so weiter, aber es sind gesellschaftliche Verhältnisse. Es ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so willentlich, also es gibt sicherlich auch Rassisten bei der Polizei, aber ich glaube eher, dass es sich dabei um ein System handelt, um ein rassistisches System, das dann wieder legitimiert, wenn es im Kontakt zwischen BürgerInnen und Polizei kommt, dass es dann zu Racial Profiling führt.
Das heißt, du würdest auch sagen, dass nicht jede Kontrolle auf Racial Profiling basiert, oder?
Ja, also das mag schon sein, es gibt verschiedene Polizeikontrollen, aber ich habe schon den Eindruck, oder die Leute, mit denen ich Interviews geführt habe, die haben schon gesagt, sie wissen, dass wenn sie kontrolliert werden, dass sie öfters kontrolliert werden als Weiße. Das ist für Weiße, also wenn man sich mit Weißen unterhält, die jetzt nicht super kritisch sind, dann können die das oftmals nicht so richtig nachvollziehen. Und dann wird öfters die Frage gestellt, ja, aber die kontrollieren doch alle oder so. Oder auch bei Fußballspielen oder bei Demonstrationen hat man ja als weiße Person auch Kontakt zur Polizei. Aber im Alltag ist es schon häufiger, dass die Polizei Menschen mit Rassismuserfahrungen kontrolliert. Macht doch mal selber einen Versuch. Also ich meine, wenn ihr selber Rassismuserfahrungen habt, werdet ihr das auch wissen. Aber auch für die Leute, die keine von euch haben, keine Rassismuserfahrungen, geht doch mal durch einen Park oder einen Bahnhof und guckt mal, wenn da irgendwie mehrere PolizistInnen stehen, wen die da so kontrollieren. Man kann dann meines Erachtens nach schon auch sehen, dass die überwiegend Leute, die rassistisch markiert sind, kontrollieren. Mhm. Bei Demos und so ist natürlich was anderes. Aber jetzt so im Alltag.
Ja.
Mich hat da auch der Alltag interessiert. Also ich habe jetzt niemanden von Demonstrationen oder so interviewt.
Ja, bei Demos haben die halt Da geht es dann vielleicht nicht um die Hautfarbe oder gibt es halt diese rassistischen Merkmale nicht, sondern sind halt dann andere Merkmale,
ja.
Wonach die Polizei sucht, sage ich jetzt mal.
Ich möchte aber noch was zu deiner Frage zuvor sagen. Also warum gibt es Racial Profiling? Also die Polizei, die ist ja auch dafür zuständig, ein Staat, also im Staat für Sicherheit zu sorgen. Und das hat natürlich auch was mit Macht zu tun. Und es geht also quasi um, es geht um die Sicherheit, eine Kriminalität einzudämmen, eine vermeintliche Kriminalität. Und Menschen, die rassistisch markiert werden, denen wird öfters unterstellt, dass sie kriminell sind, als Menschen, die nicht rassistisch markiert werden. Und was man auch bedenken muss, dem geht auch so ein Verhältnis einher, die Grenzen im eigenen Land zu wahren. Also es gibt ja keine, also keine europäischen Grenzkontrollen mehr, wie es die früher gab, sondern jetzt wird die Bundespolizei quasi angehalten, Migrationskontrollen im eigenen Land durchzuführen. Also wenn man sich quasi an einem Bahnhof befindet und die Polizei denkt, das könnte jetzt jemand sein, der sich illegal in Deutschland aufhält, dann haben die das Recht, die Person zu kontrollieren. Und das kann ja natürlich nur auf rassistische Gründe basieren oder halt auf, sagen wir mal, ethnische Gründe, weil die Polizei guckt sich ja die Leute an und wenn die dann denkt, ah, der könnte aus einem anderen Land kommen, müssen wir den kontrollieren. Das ist natürlich schon ein Problem. Und jetzt übrigens, das ist ja in den Medien, wird immer von der Bundespolizei gesprochen, aber auch die Landespolizei hat diese Befugnis. Also nicht nur an Bahnhöfen, Flughäfen und in Grenznähe oder auf Schiffen oder so kann das passieren, sondern das kann überall passieren. Also das kann auch hier in Feuerbach passieren, dass hier Streifenpolizei rumfährt aus Baden-Württemberg und die müssen das auch kontrollieren. Ich habe hier gerade mal das Polizeigesetz von Baden-Württemberg mitgebracht. Da steht in Paragraph 26, die Polizei kann die Identität einer Person feststellen, wenn sie an einem Ort angetroffen wird, an dem erfahrungsgemäß Straftäter sich verbergen, Personenstraftaten verabreden, vorbereiten oder verüben, sich ohne erforderlichen Aufenthaltstitel oder ausländerrechtliche Duldung treffen oder der Prostitution nachgehen. Und hier kann man ja das eine zum anderen zusammenrechnen oder eins und eins zusammenziehen, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, es steckt, also Rassismus, also ein ganz wesentliches Merkmal von Rassismus ist eben, dass da auch so eine Kriminalisierung einhergeht oder oftmals ist es so, oder dass diesen Menschen was Böses unterstellt wird. Und von daher ist es nicht ungewöhnlich, dass die Polizei, wenn sie diese Standardkontrollen machen, dann eben da Racial Profiling machen.
Du hast ja vorhin erzählt, dass du eben eine Studie dazu gemacht hast. Die ist ja, glaube ich, noch nicht ganz fertig.
Ja.
Aber gibt es denn irgendwelche Erkenntnisse, die du schon, über die du schon sprechen kannst oder die sich schon klar raus, die sich schon klar rausziehen lassen aus dem, was du erforscht hast?
Ja, genau. Also aus meiner Studie muss ich sagen, das, also was sich so zentral durchzieht durch alle Interviews, die ich da geführt habe, man muss vielleicht vorab sagen, auch ich habe Interviews geführt, also ich habe da Leute befragt, ich habe auch keine Statistik oder so gemacht. Was die alle so gemein haben, ist, die sind schon sehr von der Polizei enttäuscht. Also sie sind auch wütend auf die Polizei, teilweise sehr arg, weil alle von ihnen haben Erfahrungen gemacht und die meisten haben auch richtig gewalttätige Erfahrungen gemacht, aber sie sind vermehrt enttäuscht.
Wenn man jetzt nochmal das Zitat, also das, was ich am Anfang vorgelesen habe, wenn man das nochmal so zurückruft, ist das, hast du das Gefühl, dass das stimmt? Oder da, ist das so eine typische Aussage von Jugendlichen, die vielleicht auch Jugendliche gemacht haben, die bei dir in der Studie vorkommen? Oder wie siehst du das?
Ja, also ich würde sagen, das Zitat, das jetzt hier auf dem Tisch liegt, das ist ja auf so einem Zettel geschrieben, das ist schon, also das würden schon auch die Jugendlichen sagen, die ich interviewt habe, könnten sowas Ähnliches gesagt haben, ja.
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 Ja, weil das ist natürlich was, was wir sehr oft hören. Also wir müssen, wir sind natürlich immer im Austausch mit den Jugendlichen und haben ganz viele verschiedene Jugendliche. Wir haben natürlich sehr viele Jugendliche, die in irgendwie, auch wenn es die dritte, vierte Generation ist, irgendwie Migrationshintergrund haben. Wir haben People of Color, wir haben, also wirklich sind ganz bunt und haben natürlich auch, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, die typischen Weißen bei uns. Und die Range ist da sehr groß und so. Und natürlich diese Erfahrungen, die ich jetzt da vorhin vorgelesen habe, die höre ich nicht von meinen weißen Jugendlichen, von meinen deutschen oder deutsch aussehenden Jugendlichen, sage ich jetzt mal, sondern die höre ich immer nur von den anderen. Und das ist natürlich dann auch manchmal schwierig für uns, da adäquat drauf zu reagieren, weil wir natürlich nicht, also dass die Polizei manchmal Gewalt anwendet, die eben nicht angebracht ist vielleicht, oder dass sie die gegen Leute anwendet, die, wo es eben auch nicht angebracht ist, das wissen wir. Und trotzdem ist es natürlich dann immer eine Gratwanderung zu gucken, dass die den generellen Respekt der Polizei gegenüber nicht verlieren. Und das ist manchmal ganz schön schwierig, da einen guten Tipp zu geben.
So. Ja. Ja, Stichwort Respekt. Also viele Jugendliche haben gesagt, oder das zieht sich so eben durch, dass dieser Respekt bei der Polizei auch fehlt. Also die Aussage ist immer, wir machen eigentlich nichts, wir haben nichts getan und die sind uns gegenüber so respektlos. Und die Jugendlichen, die wünschen sich, dass die Polizei respektvoller ist und auch irgendwie feinfühliger mit den Jugendlichen umgeht. Vor allem dann, wenn sie gar nichts gemacht haben. Also da, das ist schon, also so ein grundlegendes Vertrauen in die Polizei, kann man sagen, ist bei den Jugendlichen, die ich interviewt habe, das kann natürlich auch sein, da gibt es ganz anderes, ist verloren. Also das geht sogar so weit, dass die teilweise in Bedrohungssituationen, wo man normal die Polizei ruft, weil die Polizei, die hat ja in einem Staat auch seinen Zweck, die kann einen ja auch beschützen, da rufen die nicht. Und das ist natürlich schon verheerend, wenn es gar keinen Bezug mehr gibt zur Polizei, sondern dieses Verhältnis nur von Enttäuschung geprägt ist. Das ist natürlich auch schade für ein gesellschaftliches Zusammenleben.
Ja. Würdest du auch sagen, dass das vielleicht ein Grund ist, warum das jetzt am Samstag in der Stuttgarter Innenstadt so eskaliert ist? Diese Enttäuschung oder dieses fehlende Vertrauen vielleicht auch, oder je nachdem, wie man es halt formulieren möchte. Oder auch vielleicht ist auch eine direkte Folge von Racial Profiling. Also ich weiß nicht, wie würdest du das einschätzen?
Ja, also ich würde sagen, das ist schwierig, dass man das so als direkte Reaktion auf Racial Profiling benennen kann. Ich glaube vielmehr, da hat sich jetzt halt was getan in der Gesellschaft und aufgrund dessen hat sich vielleicht was entladen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das sich jetzt direkt darauf bezogen hat. Also, aber es hat schon damit zu tun auf jeden Fall. Vielleicht kann man es ganz gut zusammenfassen, was der französische Philosoph Foucault hat mal gesagt, da wo Macht ist, gibt es auch Widerstand. Aber der hat gesagt, der Widerstand, der muss sich nicht immer so äußern, wie die Macht darauf einwirkt. Also der hat dann zum Beispiel gesagt, dass es auch so wilde oder spontane Widerstände geben könnte. Also es gibt dann in seiner Aussage auch dann keine so richtig, nicht immer eine Seele von einer Revolte oder sowas, sondern es kommt irgendwie anders raus, wie es war. Und hier würde ich vielleicht den Samstag auch ansiedeln. Also ich glaube schon, es hat was damit zu tun, aber ich würde jetzt nicht sagen, da ist jetzt irgendwie eine organisierte Masse auf die Straße gegangen und hat sich systematisch überlegt, wie man jetzt der Polizei eins auswischt, sondern es hat sich unglaublich viel angestaut die letzten Jahre und die letzten Monate und es gab auch einen medialen Diskurs drüber, dass es Polizeigewalt gibt. Die Leute waren wütend, die Leute sind auf die Straße gegangen. Das ist auch wichtig, dass das so war. Also die Black Lives Matter Demo, die waren wirklich ein sehr wichtiges Zeichen und da gab es zum ersten Mal in Deutschland, gab es ein Bewusstsein, ein öffentliches, dass es Polizei, also missbrauchte Polizeigewalt gibt, also in USA, dass Leute sterben, aber dass in Deutschland auch Leute sterben und dass die Polizei schon auch Fehler macht. Und ich würde sagen, aufgrund dessen ist es schon wahrscheinlich passiert, aber es hätte auch anders ausgehen können. Aber es hat schon, wie der Junge in dem Zitat, ja, ist ein Junge, oder, gewesen? Ja. Wie der in dem Zitat sagt, es hat schon damit zu tun. Ja, aber ich glaube nicht, dass es systematisch war. Mhm. Was ich jetzt zum Beispiel bisschen falsch finde, ist zu sagen irgendwie, ja, das waren halt Jugendliche, die waren betrunken und haben gefeiert und bei Corona hat sich jetzt eh alles angestaut und musste viel zu Hause bleiben. Ich glaube, so einfach kann man es sich nicht erklären. Ich glaube schon, dass es jetzt da langsam Bewusstsein gibt.
Trotzdem ist es natürlich nicht zu entschuldigen, die quasi die eingeschmissenen Scheiben oder auch das, dass quasi Existenzen, die jetzt nach Corona wieder anfangen, sich langsam dazu organisieren, dass denen irgendwie ihre Existenz jetzt wieder entzogen wird, weil halt die Scheiben kaputt sind oder weil das komplette Inventar kaputt ist oder weil die Sachen geklaut wurden. Also das ist zum Beispiel für mich dann, also ich, viele Jugendliche, die dann sagen, ja, also sag ich mal, die Riots mit der Polizei, die finde ich super, das finde ich in Ordnung. Aber die Plünderungen, die fand ich halt nicht in Ordnung. So, und mir selber ging es am Sonntag echt so, dass ich wirklich einfach, echt, ich war so, ich will nicht sagen, ich war schockiert. Also es hat mich auch nicht überrascht, muss ich ehrlich sagen. Es hat mich auch nicht groß überrascht, dass es in Stuttgart jetzt passiert ist. Man hat dann schon, man sorgt sich natürlich auch um die und man weiß natürlich trotzdem, dass man irgendwie die letzten Wochen, Monate aufgrund von unserer Schließung natürlich auch wenig Kontakt zu denen hatte und auch wenig vielleicht nochmal erklären konnte und so. Und eben das, was du sagst, dass es in anderen Ländern halt schon, ich sag mal, zur Normalität gehört, in Anführungsstrichen, dass man das nochmal ein bisschen einordnen kann. Ja. Aber ich weiß nicht, wie ging es dir da, als du das am Sonntag oder vielleicht am Samstagnacht schon mitbekommen hast?
Ja, also ich muss jetzt mal so sagen, ich fand es für so deutsche Zustände und für Stuttgart fand ich sehr ungewöhnlich tatsächlich, als ich das gesehen habe. Ich habe gedacht, was war da los? Aber dann dachte ich mir, ja, irgendwie ist es auch klar, dass sowas passieren kann, weil die Jugendlichen, die sind unzufrieden, die haben jeglichen Glauben in die Polizei verloren, die sind einfach wütend. Okay, dass sich das dann so entladen hat, das fand ich natürlich schon auch krass, die Bilder fand ich auch krass, aber wir sollten das eigentlich zum Anlass nehmen, jetzt nicht die ganze Zeit zu sagen, wie schlimm diese Taten waren. Okay, die waren schlimm, ganz klar, aber man sollte das jetzt auch mal zum Anlass nehmen, über das Verhältnis zwischen Polizei und Bürgerinnen, vor allem zwischen Polizei und von Rassismus betroffenen Jugendlichen mal zu diskutieren, also ordentlich. Das fände ich schon wichtig, dass man das mal macht auf so einer gesellschaftlichen Ebene. Denn die Polizei, die hat natürlich schon jetzt das Problem, dass sie von verschiedenen Seiten kritisiert wird und dass, wie der Polizeiforscher Raphael Bär das mal so ganz gut gesagt hat, dass wenn sie so die Gewalt missbraucht, dass dann ihr Image oder ihr polizeiliches Leitbild als Freund und Helfer, wie man das so aus Kindertagen vielleicht noch kennt, dass das nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Und das ist für die Polizei natürlich auch schlecht, wenn sie so ein Image hat. Es wäre ja besser, wenn die Behörde irgendwie ein besseres Image hätte. Also damit wäre ja eigentlich allen geholfen. Aber was die Jugendlichen angeht, wollte ich euch mit auf den Weg geben, passt gut auf euch auf, wenn ihr jetzt unterwegs seid in Stuttgart abends, auch deutschlandweit sicherlich, weil die Polizei, die ist jetzt wahrscheinlich schon auf Hab-Acht-Stellung und es kann schon auch für euch dann teilweise nicht lustig sein, würde ich jetzt mal sagen. Also passt lieber auf, begebt euch in keine riskanten Situationen, weil Polizeigewalt kann was sehr, sehr Schlimmes sein. Also kann auch nicht nur körperlich sein, sondern da kann man auch psychische Schäden davon nehmen. Also ich würde eher sagen, passt gut auf euch auf, wenn ihr jetzt draußen seid.
Ich finde es einen schönen letzten Satz auf jeden Fall. Und vielleicht können wir da noch den Überschlag machen zu dem, da was du gerne noch ankündigen wollen würdest.
Ja, genau. Also in Stuttgart gibt es ja jedes Jahr im März die Internationalen Wochen gegen Rassismus. Das ist eine ganz arg tolle Veranstaltung mit ganz arg vielen tollen KooperationspartnerInnen. Und dieses Jahr hatten wir, also ich organisiere da auch mal fleißig mit, dieses Jahr hatten wir einen ganz großen Programmpunkt zu Racial Profiling. Und wir hatten, anfangs habe ich ja das Zitat vorgelesen von Kampagne Opfer rassistischer Polizeigewalt aus Berlin. Da haben wir Leute da, die mit uns auf dem Podium sitzen und über das Verhältnis zwischen Polizei und quasi Nicht-Polizei, also rassistisch markierte Betroffene von Racial Profiling und rassistischer Polizeigewalt, sprechen wollen. Und das wird sicher sehr interessant und wir möchten jetzt diesen Tag, dieses Podium nachholen. Im September wird es voraussichtlich stattfinden und da würde ich mich natürlich freuen, wenn von euch auch welche kommen. Und darüber hinaus wird es auch noch an einem anderen Tag, wahrscheinlich am darauffolgenden Tag, einen Empowerment-Workshop geben, bei dem es darum geht, was mache ich eigentlich, wenn ich von Racial Profiling oder von rassistischer missbrauchter Polizeigewalt betroffen bin? Wie kann ich da handeln? Weil in dem Moment hilft mir ja niemand und was kann ich auch danach dagegen tun? Welche Möglichkeiten habe ich? Und wie gesagt, wenn ihr da diesbezüglich Probleme habt, es gibt im Internet auch verschiedene Hilfeseiten. Am meisten empfehlen kann ich die Kampagne Opfer rassistische Polizeigewalt, also kurz KOP, K-O-P. Auch wenn ihr mal rassistische Polizeigewalt erlebt, könnt ihr euch daran wenden. Ihr könnt aber auch in Stuttgart euch an die Antidiskriminierungsstelle zum Beispiel wenden. Das sind auch sehr geschätzte Kolleginnen von mir. Oder auch an die Institution Leuchtlinie. Da kann man sich auch dran wenden, wenn man mal solche Erfahrungen gemacht. Aber von meiner Seite aus nach wie vor, passt gut auf euch auf.
Ja, sobald wir da Daten, Infos, Uhrzeit und was weiß ich haben, dann promoten wir das gerne auch auf unseren Kanälen.
Ja, super.
Und ja, von mir natürlich auch. Passt auf euch auf, bleibt gesund, lasst euch nicht provozieren. Guckt, achtet euch auch auf eure Mitmenschen vielleicht, auf die Jugendlichen um euch rum. Und ja, jetzt hoffe ich einfach, dass ihr euch unsere kleine Folge zum Thema gefallen habt. Und wenn ihr noch Fragen habt oder vielleicht selber schon Erfahrungen gemacht habt oder wenn ihr uns einfach euer Feedback noch dalassen wollt, dann dürft ihr das gerne auf unserem Instagram-Kanal machen oder auf unserer Facebook-Seite oder wo auch immer ihr uns findet. Beim nächsten Mal, vielleicht da kann ich noch einen kleinen Ausblick machen, machen wir eine Folge mit einer Anwältin. Das heißt, wenn ihr dazu zum Beispiel Fragen oder Anregungen habt, dürft ihr die uns auch gerne schon zuschicken. Genau, das war's. Markus, dir vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du mit uns das Gespräch gemacht hast. Und dir und euch allen alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss.